HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wölki unter Druck, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Kardinal von Köln. Umwelt und Verkehr, die EKD-Synode setzt Zeichen in der Klimapolitik. Auf alten Gräbern tobt der neue Krieg. In der Ukraine und in Russland stockt die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge. Und September grau auf der Seele. Wie umgehen mit der herbstlichen depressiven Verstimmung? Wir sprechen dazu mit der Psychotherapeutin und Autorin Bärbel Wadetzki. Wird es jetzt doch noch ernst für den Kölner Skandalkardinal? Sein Umgang mit dem Missbrauch in seiner Kirche, ein Gutachten, das er unter Verschluss halten ließ. So ziemlich jedes kirchliche Gremium in seinem Erzbistum hat ihm inzwischen sein Misstrauen ausgesprochen oder gegen ihn protestiert, immer erfolglos. Doch jetzt nimmt sich auch die weltliche Justiz des Kardinals an. Es gibt jetzt offizielle Ermittlungen gegen Wölki wegen eventuellen Meineids. Joachim Frank begleitet den Fall Wölki journalistisch seit einiger Zeit, unter anderem für den Kölner Stadtanzeiger. Ein Interview in seiner Zeitung hat die Ermittlungen jetzt ins Rollen gebracht. Worum ging es da?
Es geht um die Frage, was Wölki über den Missbrauchsfall des früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz zu welchem Zeitpunkt wusste. Er hat in einer eidesstattlichen Versicherung behauptet, er sei mit dem Fall erst im Juni 2022 befasst worden, also sehr spät. Und in diesem Interview hat nun eine leitende Mitarbeiterin enthüllt, die damals die Assistentin des Personalchefs in Köln war, dass sie bereits 2015 eine Liste gemacht hat mit insgesamt 14 Täternamen, auf der Name Pilz stand und die dem Kardinal auch ausgehändigt worden ist. Und darauf stand eben auch der Stand zum Fall Pilz und sie sagt nun, ich habe ihn damit befasst. Und damit wäre diese eidesstattliche Versicherung unwahr. Und das ist eine Straftat. Und deswegen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft natürlich immer bei bestehender Unschuldsvermutung, aber wegen eines klaren Anfangsverdachts.
Die Staatsanwaltschaft hat nicht zum ersten Mal Ermittlungen gegen Kardinal Wölki geprüft. Bisher hat sie ihn immer davonkommen lassen. Was ist diesmal anders?
Dass tatsächlich es ein Dokument gibt und einen Hergang, von dem jemand sozusagen aus erster Hand, der ganz nah dran war, berichten kann. Das ist eben ein Unterschied, ob man Plausibilitäten sich zusammenreimt und sagt, Mensch, das muss er doch gewusst haben, was übrigens der Fall ist. Der Pilz ist der prominenteste, bekannte Missbrauchstäter im ganzen Erzbistum. Und der Kardinal und seine ganze Umgebung behaupten steif und fest, der oberste Mann habe davon über Jahre nichts gewusst. Das ist sehr fragwürdig. Und wenn er es nicht gewusst hat, dann finde ich, hat er ein zusätzliches Problem. Dann hat er nämlich ein Führungsproblem. Er hat immer versprochen, die Aufklärung sei Chefsache und er macht sich das ganz zu eigen. Mhm. Und dann weiß er 7 Jahre seit 2015 nichts. Sehr fraglich. Aber das muss die Staatsanwaltschaft nicht prüfen, ne?
Die Kirche nimmt ja für sich in Anspruch, eine eigene Justiz zu betreiben. Inwieweit werden die weltlichen Ermittlungen Wölki denn jetzt gefährlich?
Also in jeder anderen Institution, in jeder anderen Organisation, auch im politischen Raum wäre es völlig klar, dass eine Führungspersönlichkeit, die sich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegenüber sieht, auf ihr Amt verzichtet oder es ruhen lässt oder den Rücktritt erklärt. In einer jetzt vor kurzem vom Erzbistum veröffentlichten Pressemitteilung ist nichts davon die Rede. Im Gegenteil, da wird die Mitarbeiterin mit schweren Vorwürfen überzogen, haltlose Beschuldigungen, ins Blaue hinein spekuliert, uralte Geschichten und es werden ja auch, und damit war zu rechnen, mit arbeitsrechtlichen Schritten gedroht. Also das ist wirklich die ganz autoritäre Nummer.
Der Papst hat Wölki einen Rücktrittsgesuch einreichen lassen, aber es ist noch nicht entschieden bislang, trotz Rekordaustrittszahlen aus Wölkis Kirchensprengel. Warum eigentlich?
Ja, das ist sehr seltsam. Der Papst hat dazu gesagt, solange großer Druck sei, von wem auch immer, könne man nicht in Ruhe entscheiden. Wenn aber doch der Druck dazu führt, dass hier das halbe Erzbistum implodiert, die Menschen in Scharen weglaufen und sich das Erzbistum und die ganze Kirche insgesamt einer nie dagewesenen Vertrauenskrise ausgesetzt sieht, dann müsste man doch wirklich als oberster Verantwortlicher in der Kirche sagen, wie lange schaue ich dem noch zu? Es gibt auch die Lesart, dass Kardinal Wölki so als Frontmann der Konservativen in der katholischen Kirche in Deutschland gehalten werden soll, um den Reformern, die auf dem synodalen Weg unterwegs sind und Veränderungen in der Kirche durchsetzen wollen, Paroli zu bieten.
Inwieweit wird denn der Papst den Skandalkardinal jetzt noch halten können und halten wollen?
Das ist schwer zu sagen. Tatsächlich weiß man das beim Papst nie so ganz genau. Er könnte sagen, also okay, wenn jetzt die staatliche Justiz sich ihn schon vornimmt, dann ist jetzt wirklich mal ein Punkt überschritten. Umgekehrt könnte er auch sagen, ja, was kümmert mich der Staat? Wir sind nun mal die Kirche. Also beides ist möglich. Aber die Bischöfe sind ja nächste Woche alle unten beim Papst. Und vielleicht wird ihm der ein oder andere eben doch mal erzählen, was hier in Köln und was in Deutschland so los ist, unter der Führung dieses Erzbischofs.
Das war der Kölner Journalist Joachim Frank vom Kölner Stadtanzeiger. Es ging um die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Kardinal von Köln, Wölki. In Magdeburg tagte in der vergangenen Woche die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist so etwas wie das Kirchenparlament für die knapp 20 Millionen protestantischen Christen in Deutschland. Passend zur aktuell laufenden Weltklimakonferenz hat sich auch die EKD-Synode intensiv mit der Klimakrise beschäftigt. Nun ist die Bewahrung der Schöpfung wirklich kein neues Thema auf kirchlichen Tagungen. Entsprechend hieß es bei der Synode in Magdeburg auch genug geredet. Wir müssen jetzt endlich ins Handeln kommen. Lothar Bauer-Ochse berichtet.
Klimaneutralität ist nicht irgendeine Pflichterfüllung, sondern praktizierter Schöpfungsglaube. Das hat der katholische Theologe Markus Vogt auf der EKD-Synode den evangelischen Kirchen ins Aufgabenheft geschrieben. Er ist Professor für christliche Sozialethik in München und beschäftigt sich seit langem mit christlicher Umweltethik. Die Kirchen seien in der Klimakrise auch deshalb gefragt, weil die Krise Ängste auslöst und bisherige Lebensmodelle in Frage stellt. Da müssten die Kirchen auch von Hoffnung reden, und zwar von einer Hoffnung, die zum Handeln motiviert. Was wir brauchen, ist eine moralische Revolution, sagt Vogt, und dabei gewinne der Widerstand auch neue Bedeutung.
Es braucht Widerstand gegen die großen und kleinen Formen der Verantwortungslosigkeit. Es braucht auch Widerstand gegen die Denkgewohnheiten und Organisationsformen der naturvergessenen Zivilisation, von der die Kirche über Jahrhunderte ein wesentlicher Teil war und zu erheblichem Teil noch ist. Es braucht inneren Widerstand gegen die Konsumgewohnheiten in der expansiven Moderne, in die wir alle verstrickt sind. Es braucht also nicht nur Anklage, sondern bisweilen Widerstand gegen unsere eigenen Gewohnheiten.
Der Münchner Professor empfiehlt den Kirchen einen aufgeklärten Katastrophismus als Basis für nötige Veränderungen.
Die Hoffnung auf Gott berechtigt nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern sie zeigt ihre Wahrheit darin, dass sie zur Tat befähigt. Und zwar auch dann, wenn der Erfolg nicht unmittelbar sichtbar und machbar und messbar ist. Sie hilft dem Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen. Sie ist eine Kraft der Resilienz, die auch in scheinbar ausweglosen Situationen nicht aufgibt.
Seit Oktober gilt in der evangelischen Kirche eine sogenannte Klimaschutzrichtlinie. Sie verpflichtet alle evangelischen Landeskirchen, bis 2035 ihre Treibhausgasemissionen um 90% zu reduzieren. Das 100%-Ziel, also die Klimaneutralität, soll dann bis 2045 erreicht sein. Das reicht vielen Delegierten auf der Synode nicht. Zahlreiche Maßnahmen wurden diskutiert. Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern zum Beispiel, auch wenn der Denkmalschutz Probleme macht. Einbau von Heizung aus regenerativen Energien. Und überhaupt, es müssten mehr energiefressende Gebäude aufgegeben werden, Kirchen und Gemeindehäuser. Das sorgt allerdings vor Ort meist für große Konflikte. Zu Wort kam vor der Synode auch Aimé van Baalen, Sprecherin der Klimaschutzaktivisten Letzte Generation. Dringlich rief sie die evangelischen Kirchen zur Solidarität auf. Schließlich sei ja auch Jesus ein Widerständler gewesen.
Wir brauchen die Kirche, die evangelische Kirche auf unserer Seite. Sie haben die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Für die Menschen im globalen Süden, aber auch für die Menschen hier in Deutschland. Am allerwichtigsten ist es, dass Sie an die Politik appellieren. Bestehen Sie darauf, dass die Regierung endlich ihre eigenen Klimaschutzziele einhält. Bringen Sie Aktivistinnen in Gespräche rein. Helfen Sie uns, eine Verhandlungsposition zu erhalten, um endlich den Klimaschutz umzusetzen, den es in dieser Krisenzeit braucht.
Gerade von jungen Delegierten bei der EKD-Synode wurde konkretes Handeln jetzt angemahnt.
Ich schaue zum Beispiel zu mir nach Ostfriesland. Wir können viel über Denkmalschutz und Ähnliches reden. Es ist ja schön, wenn wir auf einem denkmalgeschützten Gebäude keine Solaranlage haben. Das wird nichts ändern, wenn diese Kirche 2 Meter unter Wasser steht.
Kontrovers wurde auf der Synode dann die Forderung nach einem Tempolimit diskutiert. Am Ende legten sich die Delegierten fest, die EKD soll politische Bemühungen um ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen unterstützen. Und damit das nicht als bloße moralisierende Forderung rüberkommt, empfahlen die Delegierten allen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Rahmen einer Selbstverpflichtung jetzt schon mit besserem Beispiel voranzugehen. Bei kirchlichen Dienstfahrten soll mit maximal 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen gefahren werden.
Umwelt und Verkehr, die EKD-Synode von Magdeburg setzt Zeichen in der Klimapolitik. Lothar Bauer-Ochs hat das für uns zusammengefasst. Heute am Volkstrauertag wird ja traditionell der Toten der Weltkriege gedacht. Im Mittelpunkt steht oft die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Vielen Menschen ist dabei nicht bekannt, dass die Mitarbeitenden des Volksbundes immer noch die Gebeine von Tausenden von Kriegstoten ausgraben und auf Friedhöfe umbetten. Auch und gerade in der Ukraine und in Russland. Michael Hollenbach berichtet.
Heike Dörrenbecher arbeitet beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Sie war einige Jahre in der Ukraine und hat noch gute Kontakte dorthin. Kürzlich rief sie eine ehemalige Kollegin an und sagte:
Ja, stell dir vor, ich bin kontaktiert worden von ukrainischen Stellen, Soldaten, die Stellungen ausgegraben haben. Im jetzt aktuellen Krieg haben Gebeine deutscher Soldaten gefunden.
Mitten im Krieg gegen Russland kommen die Toten des Zweiten Weltkrieges ans Tageslicht.
Inzwischen sind diese Gebeine tatsächlich geborgen worden. Und das fand ich auch einen sehr berührenden Moment, dass Soldaten jetzt in dem jetzigen Krieg überhaupt noch den Kopf haben, dass sie sich um die Gebeine der früheren Feinde, der deutschen Soldaten, kümmern und die sorgfältig ausgraben und die dann auch an uns übergeben haben. Also das war schon was Besonderes.
Trotz des Krieges betreut der Volksbund noch immer 19 Friedhöfe mit Kriegsgräbern in der Zentral- und Ostukraine. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten des Volksbundes ist die internationale Jugendarbeit. Vor dem Krieg kam rund ein Fünftel der Jugendlichen aus der Ukraine und Russland zu Seminaren nach Deutschland. Für die wenigen ukrainischen Jugendlichen, die in diesem Jahr dabei waren, war es oft schwierig, berichtet Heike Dörrenbecher.
Wenn wir Jugendarbeit machen, dann heißt es auch immer Arbeit auf und an Kriegsgräbern. Das ist schon etwas Besonderes. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten dann auch auf Kriegsgräberstätten, pflegen die Gräber. Und das war für die Ukrainerinnen sehr belastend und sehr schwierig in diesem Jahr.
Der Volkstrauertag erinnert traditionell an die Toten der beiden Weltkriege, erläutert Bernhard Fellenberg. Doch der evangelische Militärbischof geht davon aus,
dass der Volkstrauertag in diesem Jahr, man möchte fast sagen, auch eine Zeitenwende erfährt. Denn der Russland-Ukraine-Krieg hat uns die gesamte Gewalttätigkeit von Kriegen nochmal vor Augen geführt. Täglich hören wir von hunderten Toten. Und es ist gut, dass wir an diese Menschen denken und wissen, was es heißt, im Frieden zu leben und uns daran erinnern, dass Frieden und Freiheit immer auch verteidigt werden muss.
Auch Stefan Link, zuständig für Gedenkstättenarbeit in der evangelischen Kirche, hat einen Wandel beobachtet. Ausgerechnet bei den oft sehr patriotisch gefärbten Kriegerdenkmälern.
Sehr liebevolle Stiefmütterchenanpflanzung im Frühjahr, die in Blau und Gelb gehalten waren, um Kriegerdenkmäler drumherum. Also wo tatsächlich ein Erinnern und auch ein Protest gegen den Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine an Kriegerdenkmälern tatsächlich sich manifestiert hat.
Trotz des Krieges, der Volksbund hofft, bei seiner Jugendbildungsarbeit bald wieder russische und ukrainische Jugendliche gemeinsam begrüßen zu können. Schließlich geht es für den Volksbund um Frieden und Versöhnung über den Gräbern.
Auf alten Gräbern tobt der neue Krieg in der Ukraine und in Russland stockt die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge.
HR Info. Himmel und Erde.
Dieses Jahr feiert die Caritas Jubiläum. Seit 125 Jahren unterstützt sie Menschen, die in sozialer Nothilfe brauchen. Der Grundstein wurde 1897 gelegt. Gegen prekäre Arbeitsbedingungen, Armut und Krankheit soziales Engagement zu setzen. Und dem fühlt sich auch die Caritas in Frankfurt bis heute verpflichtet, die hier allerdings erst seit 1901 existiert. Jutta Nieswand gibt Beispiele für das, was seit über 100 Jahren an Hilfe in der Caritas geleistet wird.
In der Kita St. Leonard in der Frankfurter Innenstadt, direkt neben der Caritas-Zentrale der Stadt. Draußen spielen die Kleinen mit Schaufeln, zwei von ihnen schieben Sand von einem Podest.
Wir machen es sauber.
Was macht ihr?
Wir machen es sauber. Ihr macht hier sauber, ja, das finde ich klasse.
Kita-Leiterin Claudia Schlageter würde gern mehr Kinder hier betreuen, als es derzeit sind. Statt 62, nämlich nur 41. Denn auch hier macht sich der Personalmangel bemerkbar, der sich seit der Corona-Pandemie noch verschärft hat.
Wir suchen jetzt seit über 2 Jahren Personal und wir finden einfach nicht das Personal, um unser Team wieder so aufstellen zu können, dass wir wieder viergruppig hier arbeiten könnten. Leider.
Schließlich kommen zahlreiche Anfragen von Eltern, so Claudia Schlageter, für deren Kinder sie gerne einen Betreuungsplatz anbieten würde. Auch weil es eine wichtige Aufgabe der Caritas ist.
Es ist der soziale Auftrag. Es ist zum einen erstmal das Betreuungsangebot für die Familien, die Entlastung, um auch dann Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Aber natürlich haben wir auch noch einen anderen Auftrag. Wir wollen Kinder auf ihrem Weg ins Leben prägen und begleiten.
Ihnen also auch christliche Werte mitzugeben, wie ein gutes Miteinander, für das die Caritas als kirchliche Einrichtung auch stehe. Kinderbetreuung ist aber nur eine der vielen Aufgaben, die die Caritas Frankfurt übernimmt, so deren Leiterin Gabi Hackmanns. In ihrer Arbeit geht es auch um Hilfen für Wohnsitzlose, Flüchtlinge und Senioren.
Es ist schon so, dass wir uns verstehen als Caritas Verband Frankfurt als gesellschaftlicher Akteur, was auch bedeutet, dass wir soziale Missstände auch anmahnen. So waren wir ja zum Beispiel auch bei dem Mietenstopp in Frankfurt einer der Hauptakteure, die sich als Caritasverband damit auch beschäftigt haben.
Thema daher auch, sich politisch für sozial Benachteiligte einzusetzen, sagt sie. Finanziert wird die Arbeit der Caritas Frankfurt, je nach Bereich, durch die Stadt Frankfurt, die Pflege- und Krankenkassen, Spenden, Mieteinnahmen und Kirchensteuermitteln, die aber nur 3 von insgesamt 110 Millionen Euro Haushaltsvolumen ausmachen. Generell wäre der Bedarf größer, sagt Gabi Hackmanns.
Es ist tatsächlich manchmal nur deswegen für uns stemmbar, weil wir dann die vielen Spenden haben und auch die Kirchensteuermittel haben. Hätten wir das nicht, wären wir deutlich unterfinanziert. Aber es ist extrem knapp geworden.
Extrem knapp geworden ist auch die finanzielle Lage vieler Menschen in Frankfurt, die dann zur Sozialberatung in die Zentrale der Frankfurter Caritas kommen. Auch ein wichtiger Baustein der Arbeit, vor allem wenn es um Schulden geht. So Martina Boll-Arufe, Abteilungsleiterin hier. Ihr ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz wichtig.
Wir beraten nicht ein Bankkonto oder Kontoauszüge oder schauen nur auf die Zahlen, sondern wir sehen den ganzen Menschen und eben auch die dahinter steckenden Probleme, weil häufig sind Schulden auch nur ein Problemfeld. Da ist es ganz wichtig, auch im Sinne von nachhaltiger Entschuldung, dass die anderen Probleme auch gesehen werden, bearbeitet werden und an andere soziale Dienste noch weiterverwiesen wird.
125 Jahre Caritas in Deutschland, Beispiele des Engagements. Aus Frankfurt waren das von Jutta Nieswand. Die Mennoniten gelten als eine der historischen Friedenskirchen. Auch in Hessen gibt es eine Mennonitengemeinde, sie hat ihren Sitz in Frankfurt. Der gelebte Friede Jesu Christi ist uns Herausforderung, so steht es auch heute noch im Gemeindeporträt der Frankfurter Mennoniten. Was das in diesen unfriedlichen Zeiten bedeutet und wie die Gemeinde ihren Glauben lebt, dazu Corinna Tertl, die Gemeinde besucht hat.
In der kleinen Gemeindeküche duftet es nach einer kräftigen Suppe und knusprigen Flammkuchen, denn gleich ist Gemeindevorstandssitzung mit gemeinsamem Essen. Der junge Pastor der Mennonitengemeinde, Benjamin Isaac Kraus, deckt den Tisch.
Ja, also das hier ist unser Gottesdienstraum. Ansonsten sitzen wir hier im Kreis und feiern Gottesdienste.
Die rund 50 Mitglieder der Frankfurter Mennonitengemeinde kommen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Und regelmäßig gibt es auch Gesprächsgottesdienste im Gemeindehaus, einem Altbau im Frankfurter Nordend.
Das ist auch etwas, was die Mennoniten eigentlich ausmacht, dass wir versuchen, biblische Texte im Dialog auszulegen. Auch das ist ein Prinzip der Gewaltfreiheit, dass nicht einer das Sagen hat, sondern dass wir miteinander Gottes Weg suchen.
Und dieses Prinzip ist ein Grundstein in der Geschichte der Mennoniten, wie Lydia Funk aus der Gemeinde erklärt.
Die Mennoniten sind eine der Kirchen, die entstanden sind aus der Reformationszeit und als radikale Flügel der Reformation gelten oder als linker Flügel der Reformation. Zentrale Themen waren Gewaltfreiheit, waren die Ablehnung des Schwertes und eben gemeinsam Gemeinde zu sein und das zu leben, was sie in der Bibel gelesen haben.
Die Ablehnung des Schwerts, also Gewaltlosigkeit als Prinzip. Und in Europa tobt ein Krieg und Deutschland liefert Waffen. Was bedeutet das für eine christliche Gemeinde mit starkem Friedensfokus? Lydia Funk, Pastor Benjamin Isaac Kraus und Gemeindevorstand Ellen Neutbecher sitzen am Tisch und tragen einige Aspekte zusammen.
Ich würde sagen, dass wir uns darauf konzentrieren können sollten, was wir jetzt konkret tun können, um den Frieden zu fördern, der vielleicht auch erst in ein paar Jahren kommt. Wir können Menschen, die in Gewalt verstrickt sind, Perspektiven herausöffnen, zum Beispiel eben, indem wir Deserteure aufnehmen oder Kriegsdienstverweigerer.
Uns ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wir in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus, die gewaltfreien Widerstandsaktivitäten in der Ukraine, die da sind und da waren, dass wir die auch bekannt machen und dass man da auch mit gewaltfreien Methoden unter Umständen ganz gute Erfolge erzielen kann. Zum Beispiel hat ein Ort es geschafft, die Russen zu vertreiben durch ausreichend viele Demonstrationen und ihren Bürgermeister wieder freizukriegen. Und das ist doch ein sehr ermutigendes Zeichen.
Wenn die Waffen schweigen, dann fängt nochmal eine ganz andere schwierige Phase an. Und darauf hinzudenken, wie man dann wieder schafft, dass Menschen wieder aufeinander zugehen können, mit dieser Perspektive schon jetzt mit diesem Konflikt umzugehen.
Der Pastor der Frankfurter Mennoniten, Benjamin Isaac Kraus, hat außer Theologie auch Friedens- und Konfliktforschung studiert und Lydia Funk arbeitet als Generalsekretärin bei dem europäischen Netzwerk Church and Peace, einem ökumenischen friedenskirchlichen Netzwerk in Europa. Das alles fließt in die Gemeinde mit ein. Und ökumenische Online-Bibelabende in diesen Wochen untersuchen konkrete Bibelstellen zum Thema Frieden. Und hinten im Saal liegen Unterschriftenlisten. Eine Aktion des Deutschen Mennonitischen Friedenskomitees. Das Ziel?
Sich eben für russische Kriegsdienstverweigerer und Wehrdienstentzieher und Deserteure einzusetzen, weil die eben noch keine Garantien haben, dass sie in Deutschland wirklich dann bleiben können. Und deswegen haben wir hier diese Listen ausliegen, wo Leute aus der Gemeinde eben unterschrieben haben und das schicken wir dann an die Bundestagsabgeordneten und sehen mal, wie die reagieren.
Frieden gesucht, die mennonitische Gemeinde von Frankfurt, eine klassische Friedenskirche. Corinna Tertl hat sie uns vorgestellt. Der November ist da, die Blätter fallen, die Farben verschwinden und graue Wolken ziehen übers Land und die Aussicht auf einen langen kalten Winter legt sich manchem auf die Seele. November-Blues, herbstlich-depressive Verstimmungen, die kennen wir vermutlich alle irgendwie. Zeit darüber mal nachzudenken, wie wir damit umgehen könnten und sollten. Dazu ist Bärbel Wadetzki, Psychotherapeutin und Buchautorin in München, unsere Gesprächspartnerin. Lothar Bauer-Ochse hat mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie denn eigentlich selber den November-Blues kennt.
Nein, gar nicht. Ich liebe den November. Ich bin, ja, es ist ganz ungewöhnlich und die Leute, die gucken mich immer ganz groß an, aber ich finde es so schön, so nebelig und düster und dann so vorweihnachtlich. Also ich genieße es richtig.
Das heißt, Sie müssen gar nicht so mit Verstimmungen kämpfen, mit trüben Gedanken?
Nee. Es ist sogar eher so, dass ich sage, oh, das Wetter ist so, dass ich zu Hause bleiben kann und muss jetzt nicht irgendwo irgendwas machen, weil es so tolles Wetter ist. Also ich finde es hat so was Kuscheliges, Heimeliges und das ist so eine Qualität, die ich sehr schätze für mich.
Aber Sie werden ja vermutlich mit Menschen zu tun haben, die sozusagen wiederum diese Begeisterung für den grauen November gar nicht teilen können, die eben tatsächlich eher mit so Verstimmungen kämpfen. Was raten Sie denen?
Ich meine, das kennen wir natürlich alle, das kenne ich auch, solche Verstimmungen. Und das Beste ist, dass wir anfangen, das zu akzeptieren. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, es wegzuschieben und zu sagen, das will ich nicht haben. Nur das nützt nichts, Gefühle sind eh da. Und wichtig ist, dass man sich erinnert, dass auch noch andere Seiten da sind, nämlich die, wo ich Lebensfreude habe und wo es mir gut geht. Die gehen ja nicht weg im November. Die sind ja genauso da und dass ich dann sozusagen weiß, ach ja, da ist ein anderer Teil in mir, dem geht's gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich sogar auch zu dem wieder Kontakt aufnehmen.
Sie haben ja schon beschrieben, dass Sie diesen Zustand eher genießen können. Kann man denn auch den Menschen, die eher unter der Grauheit leiden, das schmackhaft machen? Ist das doch vielleicht irgendwie ein wertvoller Zustand?
Ja, generell schon. Nur es gibt natürlich Menschen, die haben so viel innere Probleme. Die sind so aus dem Lot gekommen, dass sie das eigentlich meiden, mit sich in Kontakt zu sein. Also entspannen, sich mal in Ruhe irgendwo hinsetzen und es gemütlich genießen können. Das fällt vielen sehr schwer. Manche können es gar nicht. Und dann nützt es auch nichts, denen zu sagen, ach, das ist doch eigentlich ein toller Zustand. Sondern dann muss man den Menschen helfen, zu sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn in deiner Seele so, dass du in Kontakt mit dir mehr Angst und Unruhe kriegst als ein gutes Gefühl. Und das ist dann die psychotherapeutische Arbeit, in der Hoffnung, dass sie es irgendwann dann können.
Das ist ja so ein Stichwort, in Kontakt mit mir sein. Der November ist ja so der Monat, wo wir ja mehr drinnen bleiben, nach innen gehen. Ist das auch eine Bewegung, die wir so auf der seelischen Seite vollziehen können, nach innen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist eben etwas sehr Wertvolles, weil ich dann mal wirklich mal Abstand nehme von den ganzen Geschichten außenrum, die mich ablenken, und mal wirklich zu mir komme, dann mich spüre und sag, ach ja, wie geht's mir denn eigentlich? Ist denn mein Leben vielleicht sogar ganz rund und ganz schön? Aber wie gesagt, wenn viele Probleme da sind, dann kann es eher störend sein als eine Quelle der Kraft. Und dann muss man mit den Menschen gucken, wo sind denn deine Kraftquellen? Wie kannst du dich denn stärken, wenn es nicht der Rückzug auf dich ist?
Septembergrau auf der Seele, wie umgehen mit der herbstlichen depressiven Verstimmung? Das waren Ansichten und Gedanken der Psychotherapeutin und Autorin Bärbel Wadetzki aus München. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. In einen schönen Sonntag.